Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die evangelische Kirche ist eine Heulsuse. Martin Luther würde in Tränen ausbrechen angesichts all der wohlfeilen Wortmeldungen, denen kaum noch jemand zuhört. So sieht es ein Politikberater und Buchautor, noch dazu ein Katholik. Erik Flügge hat Thesen für einen, wie er es nennt, mutigen Protestantismus der Zukunft veröffentlicht. Das reizt den evangelischen Journalisten Reinhard Marwig nicht zum Weinen, sondern zum Widersprechen. Eine Sendung oder besser eine Deputation über den Protestantismus und seine Problemzonen. Gottesdienste schlecht besucht, weg damit. Bibel zu oll, muss aktualisiert werden. Protestantische Führungsfiguren zu weich, ein neuer Reformator, eine neue Reformatorin müssen her. So lässt sich in 180 Zeichen zusammenfassen, was der Politikberater und Autor Erik Flügge auf knapp 90 Seiten geschrieben hat. Er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Flügge.
Guten Morgen.
Und er macht sich auf einen Streit gefasst. Sein Mitstreiter bzw. Widerpart ist Reinhard Marwig. Er ist uns von Hannover aus, also vom evangelischen Epizentrum, aus zugeschaltet. Reinhard Marwig ist Chefredakteur des Magazins Zeitzeichen und er war bis 2014 Pressesprecher der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Morgen, Herr Marwig.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr Flügge, eine Frage, bevor wir zu Ihren Thesen kommen. Auf dem Cover Ihres Buches »Nicht heulen, sondern handeln« sitzt ein Hase in der Ecke. Das sieht ein bisschen nach Kleinkindergottesdienst aus. Warum?
Das ist ein Angsthase.
Weil die evangelische Kirche zu viel heult, zu ängstlich ist, zu wenig die Konfrontation sucht.
Ja, tatsächlich. Also ich finde, das ist ja was wirklich Auffälliges an vielen protestantischen Positionen. Sie sind sehr, sehr differenziert. Das ist ja auch das Schöne. Protestanten sind klug, sind belesen, sind gut informiert, geben sich sehr häufig Mühe darum, Sachverhalte sehr genau zu verstehen. Aber dann fehlt eben der letzte Schritt nach dem Verstehen, die ganz mutige Position nach vorne zu tragen, sondern es bleibt eben bei einer mittleren, differenzierten, vorsichtigen Position, die dann häufig mit Ängstlichkeit verwechselt wird.
Fangen wir beim Gottesdienst mal an. Sie rechnen vor, 3% der Kirchenmitglieder erscheinen noch halbwegs regelmäßig. Kaum einer hört bei der Predigt zu und die Leute in den Bänken sind alt. Also Schluss damit. Ist es das, was Sie wollen?
Also man muss, glaube ich, einfach die Realität anerkennen. Die Realität ist, dass nach den eigenen Zahlen der evangelischen Kirche in Deutschland 97% der evangelischen Christen nicht in den Gottesdienst kommen. Und an Weihnachten ist es ungefähr ein Drittel, die kommen, aber das ist einmal im Jahr. Und das Grundproblem, das dabei auftritt, ist nicht, dass es Gottesdienste gibt. Das Grundproblem ist, dass der gesamte evangelische innerkirchliche Diskurs eben beständig darum dreht, wie man diese Gottesdienste wieder beleben kann. Und das treibt dann Stilblüten. Zum Beispiel waren die Reformierten neulich in einem Fitnessstudio, um dort ihren Gottesdienst durchzuführen. Und welcher Trugschluss dem zugrunde liegt, ist unser Format Gottesdienst, das ist so toll, das hat so viel Gravitationskraft, dass wir es nur irgendwo anders hintragen müssen, weil die Leute es offensichtlich nicht mitbekommen, ohne zu verstehen, dass die Spiritualität der allermeisten evangelischen Christen, diese 97% sind ja nicht unreligiös, nicht allesamt, und es sind auch nicht allesamt Leute, die nicht gläubig sind, sondern es sind Menschen, die eine andere Spiritualität leben und die wollen diesen Gottesdienst nicht. Deswegen, ja, ich bin provokant und sage, denkt doch mal drüber nach, ob es einen Protestantismus ohne Gottesdienste geben kann. Ich weiß sehr wohl, dass es Gottesdienste weiterhin geben wird. Sie werden nicht aufhören, aber es braucht eben auch einen Protestantismus, der reflektiert, dass die allermeisten Mitglieder eine andere Spiritualität leben.
Herr Marwig, Gottesdienst im Fitnessstudio, ist das ein Akt der Verzweiflung oder eine super Innovation?
Also für mich wäre es ein bisschen verzweifelnd, weil ich Angst hätte, dass der nicht mitkommt im Fitnessstudio. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, es ist ein ehrliches Bemühen, dass wir Gottesdienste eben in das Leben auch implantieren. Aber das ist ja nun ein absolutes Ausnahmefall. Sie wenden sich ja in Ihrem Buch, Herr Flügge, auch eben gegen den ganz normalen Gottesdienst, wo eben viele alte Menschen drin sitzen. Und das finden Sie ätzend. Und das stimmt, das ist häufig so richtig, aber das ist überhaupt nichts Neues. Und zwar schon ganz lange, seit Jahrhunderten. Und ich finde es auch ein Stück weit normal, denn junge Menschen verspüren meist aus teils naheliegenden Gründen weniger das Bedürfnis, sonntags um 10 einen Gottesdienst zu besuchen. Aber trotzdem, was mir ganz wichtig ist, es gibt ganz, ganz viele Gegenbeispiele, dass auch junge Menschen kreativ und mit Freude Gottesdienst feiern. Und 3% sind immerhin fast 1 Million Menschen in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Und nicht nur Heiligabend, auch an anderen Terminen ist es häufig mehr. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie wollen Sie eine flächendeckende Gottesdienst, sollen 50% zum Gottesdienst gehen oder was für Vorbilder haben Sie da?
Ich mache es einfach mal in Zahlen. Also Sie haben gerade gesagt, es ist fast 1 Million, die in den Gottesdienst kommt. Das sind genau genommen 771.000 Menschen. Und ich lege Ihnen meine zweite Zahl daneben. Bei der gesamten evangelischen Kirche zusammen mit der Diakonie, also und allen sozialen Angeboten in Deutschland, arbeiten 700.000 Menschen. Das heißt, im Grunde genommen, weil wir ja wissen, dass im Gottesdienst nicht fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirche sind, dass selbst die Leute, die bei der Kirche arbeiten, zum allergrößten Teil eben nicht am Sonntagsgottesdienst teilnehmen. Und jetzt können Sie mir natürlich das Krankenhaus rausstreichen und sagen, das sind Pflegepersonen und die haben vielleicht auch einfach Schichtdienste, die sind nicht da. Aber dann nehme ich eine zweite Zahl. Ich nehme einfach die Zahl von 230.000 Menschen. Das sind die Leute, die direkt bei der evangelischen Kirche arbeiten. Das hieße ja, dass jeden Sonntag ein Drittel der Leute in der Kirche kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein müssten. Auch das ist nicht der Fall. Das heißt, was ich mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass doch offensichtlich der Gottesdienst nicht der Mittelpunkt evangelischer Spiritualität ist, sondern der Gottesdienst ist eine Variante evangelischer Spiritualität und die allermeisten evangelischen Christen leben eine andere. Die leben eine direkte, persönliche Beziehung zu Gott und darum dreht sich für mich der Diskurs zu wenig. Natürlich ist es so, dass auch gerne ältere Leute ihren Gottesdienst haben dürfen und haben sollen, aber sie wissen selber, dass der härteste Kampf, wenn es auch um Verteilung geht, wenn es um Mittel geht, wenn es um Personalstellen geht, geführt wird und dass eine Sache immer sakrosankt ist und das ist der Gottesdienst und das sind die Pfarrpersonen. Die Stellen werden nie gekürzt, die werden nicht gestrichen, die werden nicht angegriffen, weil der Gottesdienst für genau diese Zielgruppe, die sehr mächtig ist, der Mittelpunkt ihrer Spiritualität ist.
Also ist der Gottesdienst ein solches Prestigeobjekt, wie Herr Lücke sagt, eigentlich aber inhaltlich leer?
Na, also dem würde ich stark widersprechen. Also zunächst mal, über Zahlen kann man natürlich immer reden, aber Gottesdienst feiern hat auf jeden Fall für mich eine Dimension, die über die rein quantitative Betrachtung hinausgehen muss. Ich glaube wirklich zutiefst daran, dass Gottesdienst ein Wert an sich ist und auch die, die nicht kommen und zum Glück bei uns Evangelischen nicht kommen müssen, deswegen kommen sie ja auch nicht, wir haben ja keine Messpflicht, dass das für die wichtig ist, auch zu wissen, dass wir Gottesdienst feiern. Und natürlich ist evangelische Spiritualität ganz weit gefächert, Protestantismus ist auch nicht nur Kirchlichkeit, aber trotzdem, der Gottesdienst ist einfach ein wesentliches Kennzeichen der evangelischen Kirche, weil da nämlich das geschieht, was Sie ja auch eigentlich fordern. Also in Ihrem Buch habe ich jedenfalls den Eindruck, dass Ihnen das auch wichtig ist, dass wir weiterdenken. Und letztlich, Sie fordern ja, man sollte die Bibel weiterschreiben. Und im Idealfall passiert so etwas in einer Predigt oder im gemeinsamen Nachdenken über den Bibeltext, dass man eben zu neuen Formulierungen kommt. Und dafür ist der Gottesdienst ganz wichtig. Aber nochmal, was mir echt wichtig ist, das ist überhaupt nichts Neues, dass die Evangelischen nicht zur Kirche gehen, weil sie müssen es nicht. Und ich finde das gut und einen Freiheitsgewinn. Und jeder kann seine Nähe und Distanz da selber bestimmen. Denn was im eigenen Seelenkämmerlein passiert, das ist auch letztlich Spekulation. Also es wäre ja schön, wenn alle Millionen Kirchenmitglieder ein reiches geistliches Leben ohne Kirche hätten. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und ich glaube, dass das sozusagen Gottesdienst neben den vielen, die es wirklich genießen, auch einen stellvertretenden Anspruch und Charakter hat und dass es absurd wäre, wenn die evangelische Kirche ihre Gottesdienste ausdünnen oder gar abschaffen würde.
Herr Flügge, wieso wollen Sie, dass die evangelische Kirche Erfolg hat, um es in der Beratersprache auszudrücken? Wo sehen Sie das Potenzial?
Ich spreche gar keine Beratersprache, ich mag die auch nicht. Also ich bin ein
großer... Das Wort Potenzial kommt aber vor.
Ja, natürlich, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so eine Mega-Beratersprache. Ich mag die evangelische Kirche. Ich finde, das ist eine ganz... Ich bin ja
Danke,
selber Katholik.
Das finde ich toll.
Ja, also wirklich. Also ernsthaft. Ich bin auch ernsthaft bemüht darum, dass aus dieser evangelischen Kirche weiterhin was wird. Also sie existiert ja schon lange und ich glaube, sie braucht auch eine Zukunft, weil sie ein wichtiger Beitrag dazu ist, dass in Deutschland auch Diskursvielfalt herrscht und dass nicht nur meine Kirche, die ja häufig auch Positionen hat, die ich schwierig finde, die Diskurshoheit hat. Das was ich sehe als Potenzial, als große Chance der evangelischen Kirche ist, wenn neben dem, was Herr Marwick gerade formuliert hat, was der Wert des Gottesdienstes ist, ein zweiter Diskurs im Protestantismus viel stärker wird. Und das ist der, ob die persönliche, inspirierte Mensch-Gott-Beziehung oder Gott-Mensch-Beziehung nicht alleine stehen kann. Und dafür würde ich mir wünschen, dass die evangelische Kirche tatsächlich drüber nachdenkt, über den Gottesdienst hinaus offenere Formate der Inspiration zu schaffen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt eine ganze Menge Kirchenkonzerte, die sind sehr erfolgreich, die sind sehr gut besucht, da kommen viele Leute. Und diejenigen, die dorthin gehen, sagen immer, der schwierige Teil ist, wenn es noch einen Pfarrer gibt, der dann da noch mal kurz was erklärt und erzählt. Dann wird es immer schwierig. Ich glaube, dass ja, wenn jemand in einem Kirchenraum sitzt und der Raum an sich schon schön ist, Herr Marwick, Sie schreiben ja auch Bücher über Kirchenräume.
Und singen wenn, ja auch. Ne?
Genau, und wenn dort Musik erschallt, dass diese Inspiration erstmal ausreichend groß genug
Herr
ist, Flüge, dass jemand eine Annäherung an Gott machen kann.
Da rennen Sie nun bei mir offene Türen ein. Es gibt nichts Schlimmeres als peinliche Pastoren, die einen Konzertbeginn hinauszögern. Trotzdem finde ich es auch nett, wenn Pastorinnen und Pastoren kurz guten Tag sagen und auch die Ausführenden begrüßen. Aber da müssen wir uns nicht drüber streiten. Aber das ist ja gerade der Punkt. Gottes Begegnung findet an vielen Orten statt. Unsere Kirchenräume werden auch eben nicht nur für den agendarischen 10 Uhr Gottesdienst genutzt. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt sind die vielen Amtshandlungen, also Taufen, Trauerfeiern. Das sind auch ganz intensive Gottesdienste, die immer hinten rüberfallen und die für Menschen persönlich oft sehr viel prägender sind. Ich will es mal so sagen. Für mich ist ein Gottesdienst, der natürlich mal besser, mal schlechter gelingt, einfach für mich eine wichtige, schöne Stunde vor Gott, die mich sammelt und stärkt und wo ich gerade mich an dem freue, was geboten wird, aber auch dann an einigen Punkten hängen bleibe und meine Glaubensfantasie in Wallung setzen lasse. Im besten Fall natürlich beides, es gefällt mir und ich komme auf gute Gedanken. Also es ist einfach eine schöne Stunde vor Gott und ich kenne viele, denen das genauso geht. Und natürlich wäre es toll, wenn mehr kämen, aber nicht ohne Grund.
Herr Marwick, darf ich an einer Stelle einhaken?
Und nee, nicht bevor ich zitiert habe, dass nicht ohne Grund unser Herr Jesus gesagt hat, wo sich 2 oder 3 in meinem Namen versammeln, damit ich mitten unter ihnen. Also ich finde, das hat wirklich eine Dimension, die wichtig ist.
Das, was Sie beschreiben, ist schön. Und das, was Sie beschreiben, ist gut. Und das, was Sie beschreiben, darf auch sein. Wissen Sie, was ich mir wünschen würde? Dass die evangelische Kirche, die ja gar keine theologische Notwendigkeit hat, in den Gottesdienst zu kommen, das haben Sie selber auch schon gesagt, nicht ständig diesen Gottesdienst in den Vordergrund rücken würde und dann nicht jammern würde, dass so wenig kommen. Weil das findet an allen Stellen statt. Oh, es kommen so wenige, wir müssen ins Fitnessstudio, wir brauchen Fußballgottesdienste, wir müssen irgendwo anders hin, wir müssen unser Format irgendwie peinlich anpassen.
Herr Flüge, dann macht das euren ein bisschen zerbelt. Das war alles vor 20 Jahren viel schlimmer. Ich glaube, im Gegenteil, wir haben ein Teil dieser Qualitätsoffensive ist vielleicht furchtbar, aber der größere Teil ist ganz toll, was in den vergangenen 25 Jahren auch an grundlegender Erneuerungsarbeit im Gottesdienst geschehen ist. Also zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Kirchentagen, liturgische Werkstätten. Natürlich kann man immer darüber streiten, aber dass Sie das einfach als peinlich abqualifizieren, da habe ich so ein bisschen Verdacht, Sie kennen das doch nicht richtig.
Herr Marwick, Sie kennen das doch nicht richtig, dieser Vorwurf. Herr Flügge hat auch einige Bücher über die katholische Kirche geschrieben. Sind Sie vielleicht auch deshalb etwas verschnupft, weil sich ein Katholik in Ihre inneren Angelegenheiten einmischt?
Überhaupt nicht. Also nochmal, das Wichtigste, und das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich freue mich total, dass Sie uns eigentlich alles Gute wünschen. Aber andererseits bin ich so ein bisschen ratlos, dass Sie eigentlich das uns Wichtige abschaffen wollen. Und mir ist nicht deutlich, und da würde ich jetzt echt noch gerne drüber sprechen, weil mich das interessiert, was empfehlen Sie uns denn nun wirklich? Also wir müssen unbedingt noch zu dem Stichwort des Propheten oder der Prophetin kommen, die Sie uns so als Heilmittel empfehlen in Ihrem Buch. Das, finde ich, sollten wir den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten.
Ja, das hatte ich ja auch vor, denn Erik Flügge wünscht sich einen neuen Reformator, eine neue Reformatorin. Und diese Person soll eine sein, die aneckt, die zornig ist, die nicht kompromissbereit ist, so schreiben Sie ausdrücklich, die aber von allen oder die gewählt werden muss, die also um eine Mehrheit kämpfen muss. Wozu diese Person?
Ich glaube, dass eines der Kernprobleme des Protestantismus ist, dass es ihm an lebenden Identifikationsfiguren mangelt. Ich fand das ganz bezeichnend im Lutherjahr, also im 500. Reformationsjubiläum, dass man all diese vielen Veranstaltungen hatten, kommt doch nach Wittenberg und dass man Martin Luther in den Mittelpunkt gerückt hat, aber wenn ich nach Wittenberg fahre, dann ist Luther nicht da, weil Luther ist tot. Also Herr Marwick, von Ihnen gibt es ja auch ein Video zum Beispiel in so einer Lutherbox. Und ich verstehe, dass man Martin Luther so stark in den Mittelpunkt rückt und sagt, ja, das ist halt eine ganz wichtige Figur, aber sie kann nicht die einzige Figur bleiben. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Margot Käßmann als eine prominente Person und mit Sicherheit auch streitbare Person bis heute, wenn sie eine Bibelarbeit anbietet, einfach Hallen füllt und Menschen begeistert, dann hat es damit zu tun, dass sie frei sprechen kann, weil sie irgendwann mal ihr Amt verloren hat, weil sie provokant sein kann, weil sie nicht gebunden ist nur an Beschlüsse. Das macht Frau Käßmann wirklich spannend. Sie ist spannender geworden, seit sie ihr Amt verloren hat. Und ich glaube, dass man das ja nicht zur Institution werden lassen kann, dass jemand mal mit Alkohol fährt und deswegen sein Amt verlieren muss, sondern dass es andere Wege braucht, solche freien Sprecherrollen im Protestantismus nach den inneren Organisationsmechanismen des Protestantismus zu entwickeln. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der Protestantismus sich so eine Art Bundespräsidenten gibt, also eine Person, die alle wählen und die dann sagt, ich treibe jetzt mal 5 Jahre eine These voran und ihr könnt euch dann auch über mich aufregen, aber nach 5 Jahren ist dann auch Schluss, dann höre ich dann auf.
Herr Marwitz, Sie waren ja mal Pressesprecher von Margot Käßmann, Hand aufs protestantische Herz. Wie groß ist die Lücke, die sie hinterlassen hat?
Also,
sie ist natürlich öffentlich noch aktiv, aber eben
in der Vergangenheit hinterlassen Lücken, ob das Wolfgang Huber, Margot Käßmann oder Nikolaus Schneider sind, mit denen habe ich allen gearbeitet. Aber es ist ja so, ich verstehe das, Herr Flügge, ich habe ein bisschen Eindruck, dass da Ihnen doch der Papst bei uns fehlt. Oder ich muss gegenfragen, wer ist denn die tolle Persönlichkeit jetzt für die deutsche katholische Kirche? Es ist nun mal ein Kennzeichen des Protestantismus, dass wir nicht so auf Spitzenfiguren setzen. Ne? Und ich meine, das klingt jetzt wieder so staatstragend, aber das liegt mir ganz am Herzen, Barmer theologische Erklärung, dass in ganz anderem Zusammenhang natürlich steht eben die verschiedenen Ämter in der Kirche irgendwie, ich weiß jetzt nicht so, begründen, wie es genau heißt, begründen, keine Herrschaft der einen über den anderen, sondern die Ausübung der ganzen Gemeinde anvertrauten empfohlenen Dienst. Da können Sie sagen, bla bla, Kirchensprech. Aber da ist was ganz Wichtiges festgehalten, dass wir eben nicht auf Führungspersonen setzen. Und mit dem Führerprinzip haben wir in der evangelischen Kirche wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Das meinen Sie natürlich nicht so. Aber ich glaube wirklich, dass das ein urkatholischer Gedanke des monarchischen Episkopats ist, der wirklich nicht zu uns passt. Und wenn das in der Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach nicht rüberkommt, Sie suchen, glaube ich, einen Superstar. Sie suchen auch gar keinen Propheten. Denn die Propheten, wenn Sie die biblischen Propheten nehmen, die galten gar nicht viel im eigenen Lande. Also es ist gar nicht so der Job, glaube ich, den Sie da umschreiben.
Wissen Sie, Sie können diese Position haben, die Sie gerade vertreten haben, aber sie macht Ihnen ein Problem. Und das Problem zeigt sich an folgender Stelle. Wann immer der Katholizismus einen Skandal produziert, und wir beide wissen, dass das ausreichend häufig leider Gottes passiert, wenn immer der Katholizismus einen Skandal produziert, treten mehr Menschen aus der evangelischen Kirche aus, als aus der katholischen.
Das ist nicht gesichert, aber ich weiß, was Sie meinen. Das Prinzip ist klar, weil sich ganz viele Menschen das natürlich für sich nicht unterscheiden. Das ist eine religionssoziologische Frage, die so ist. Aber
die sehen keine starke, also die können nicht differenzieren zwischen den Kirchen, weil in einer medial vermittelten Welt, in der wir heute leben, eben die starke Sprecherfigur oder die starke Sprecherin des Protestantismus fehlt, eine Person, die man zweifelsohne damit verknüpft. Im Augenblick würde ich sagen, die prominenteste Protestantin in Deutschland ist Margot Käßmann. Ihre Prominenz reicht weit über Heinrich Bedford Strom als EKD-Ratsvorsitzendem hinaus. Und das hat damit zu tun, dass sie so frei sprechen kann. Adaptieren Sie doch einfach.
Frei sprechen können die alle. Erstens sind wir in einem freien Land und ich sage Ihnen eins, 2 Protestanten, 3 Meinungen. Also da habe ich nur als Pressesprecher der EKD eine hohe Erfahrung, dass da wenig, auch intern, wenig ein Blatt vor den Mund genommen wird. Das ist für einen Pressesprecher stressig, aber eigentlich ganz toll an unserer Kirche. Und da sind Sie, glaube ich, wirklich auf dem Holzweg. Sie meinen was anderes, dieses Synodenprinzip, dass die dann doch sich immer einigen wollen. Das ist dann als Papier oft langweilig, das gebe ich zu, jedenfalls für so eine Medienöffentlichkeit. Es ist in der Sache aber wirklich oft gut. Und auf Synoden wird ganz schön gestritten. Also das muss ich echt sagen, die Synoden kommen bei Ihnen schlecht weg.
Herr Flügge, man hört es ja heraus, da schwingt ja der Vorwurf mit, dass Sie sowas Autoritäres suchen, dass Sie den Kompromiss diskreditieren oder langweilig finden, dass Sie sich jemanden wünschen, der einfach am Tisch schaut und sagt, so Leute, so ist es. Also heiliger Zorn.
Der letzte Satz meines Buches oder der vorletzte ist ja tatsächlich, machen Sie um Gottes Willen nicht den Fehler und geben Sie einer prominenten Person die alleinige Macht. Also das ist genau der falsche Vorwurf. Also ich suche nicht nach Autorität, ich suche nach Bekanntheit. Und der Grund dafür ist, dass es genau diese Wahrnehmungsdifferenz vom Anfang unseres Gesprächs zwischen Herrn Marwick und mir gibt. 97% der evangelischen Kirchenmitglieder kommen nicht in den Gottesdienst. Das heißt, sie hören keine Predigten an. Also sie hören keine Bibelinterpretation. Sie hören keine theologischen Texte an. Sondern sie könnten diese nur erfahren, wenn sie medial vermittelte Persönlichkeiten sehen. Und bei den Katholiken ist das ein lauter und schreitbarer Papst, der regelmäßig in den Medien stattfindet. Findet und von dem bekommen sie etwas mit und das Dramatische aus Sicht
wenig
der evangelischen
Bibelauslegung, ehrlich gesagt.
Aber mit irgendwelchen Positionierungen, ja, Bibelauslegung ist jetzt auch kein
ausführlicher.
Typisch katholisches Phänomen. aber das Grundproblem ist doch, dass auch die evangelischen Christen als einzige kirchliche Stimme im Wesentlichen den Papst wahrnehmen und dann zu Recht sich über viele dieser Positionen ärgern, ohne grundsätzlich die Gegenposition ihrer eigenen Kirche in der gleichen Lautstärke
zu hören. Okay, wir haben immer gesagt früher auch, und das sehe ich auch jetzt so, der Papst ist manchmal nicht Sprecher der ganzen Christenheit, aber Sprecher der ganzen Menschheit und natürlich wird er auch dann so wahrgenommen als oberster christlicher Repräsentant. Aber jetzt mal auf der Ebene drunter, ich kann überhaupt nicht finden, dass unser Ratsvorsitzender Bedford Strom viel unbekannter ist als jetzt meinetwegen Kardinal Marx. Und wenn Kardinal Marx im Moment mehr in Medien ist, dann liegt das vielleicht eher an eben angesprochene Skandalen und da wird er, glaube ich, gern drauf verzichten. Ich würde gern von Ihnen hören, Herr Flügge, Sie, wer soll das mal machen? Fällt Ihnen jemand ein? Also ich meine, abgesehen davon, alle Protestanten sollen ihn wählen, müssen wir jetzt nicht auf Verfahrensfragen kommen. Ist ja eine witzige Idee.
Also wer soll es sein, Herr Flügge?
Ja, genau, das ist der Punkt. Wer soll es sein? Ich soll es jetzt festlegen für euch. Ich werde den Teufel tun,
Nein,
euch festzulegen.
Regen Sie mich an.
Wissen Sie, ich glaube, dass wenn man Verfahren eröffnet, also wenn man tatsächlich eine Kandidatur ermöglicht, dann finden sich Leute, die kandidieren. Das ist das Besondere, das ist das Spezifische an Kandidaturen. Das ist übrigens in der Politik nicht anders. Wenn es keine Ämter gäbe, für die man kandidieren kann, könnten sich auch keine Personen hervortun, die um diese ringen und die um diese kämpfen. Und genau das ist der Plan.
Wahrscheinlich wird sich die Bild dann erstmal den Mund darüber zerreißen, wie viel Geld der oder die kriegt oder nicht kriegt.
Und
also mir scheint das praktisch nicht so. Ja, ich weiß nicht, ob das der Sache unbedingt dient. Also, dass wir jetzt noch so einen Ersatzbundespräsident haben.
Herr Marwick, welcher Gedanke fällt Ihnen ein, von dem Sie sagen, Mensch, das ist protestantisch, das war inspirierend, provokant, darüber wird breit gesellschaftlich debattiert?
Naja, also einfach, die Kirche steht für Gerechtigkeit. Und sie steht dafür, dass wir Menschen uns gewiss sind, dass wir nicht die Herren unseres Lebens sind, sondern dass da noch ein anderer über uns ist. Also dieses religiöse Grundgefühl. Ansonsten Protestantinnen und Protestanten haben keine einheitlichen Positionen. Das ist ja gerade das Schöne. Man kann als Protestant mit guten Gründen das eine und genau das Gegenteil vertreten. Wir haben das immer früher bei der EKD gesagt, wir wollen nicht Politik machen, sondern Politik möglich machen durch Gewissensschärfung. Das gelingt nicht immer. Viele ärgern sich auch dann über politische Äußerungen der Kirche, besonders wenn sie nicht den eigenen Meinung entsprechen. Aber es gibt da ansonsten eben die grundlegende Botschaft, du bist ein Geschöpf Gottes, du bist geliebt bei Gott. Gott ist bei dir, wenn du schuldig wirst, bist du nicht verloren, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.
So hat das ist ja doch keine Käsmann Debatte. Gesagt. Also eine Debatte ist, Debatte? Margot Käsmann sagt, wir sollen radikal pazifistisch sein.
Nein, nichts ist gut in Afghanistan.
Ja. Herr Flügge, letzte Frage, wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wann würden Sie denn sagen, Mensch, meine Provokation war erfolgreich? Ist ja gar nicht so einfach, Protestanten zu provozieren. Oft heißt es ja dann, danke für die interessante Anregung, ich kann das gut hören und jetzt kommt Tagesordnungspunkt 5b.
Ja, deswegen habe ich auch eine sehr provokante Schrift geschrieben, um da drüber hinwegzukommen, dass man sich nur bedankt. Ich mag nicht, wenn man etwas kritisiert oder anfasst, wenn es mit Danke und nächster Punkt weitergeht. Deswegen freue ich mich auch, dass Herr Marwick mit mir streitet und
diskutiert. Das haben Sie bei uns mal ganz schön beschrieben, Herr Flügge.
Ja. Also was wäre die Provokation, die zündet?
Ich glaube, der Punkt ist erreicht, den ich machen wollte, wenn der Protestantismus nicht seine Gottesdienste am Ende abschafft, sondern dazu kommt, über die Spiritualität der 97%, die nicht in Gottesdienst kommen, ernsthaft nachzudenken und dem auch eigene Räume, Formen und auch eigenes Personal zugesteht. Das wäre großartig.
Ja, vielen Dank an Sie beide. Sie hörten ein wirkliches Streitgespräch zwischen Erik Flügge, dem Autor des Buches »Nicht heulen, sondern handeln«, und dem Journalisten Reinhard Marwick, Chefredakteur der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen. Danke.